Sie hören Kontrafunk aktuell. Geht es nach den großen Philosophen, dann unterscheidet den Menschen vom Tier, dass er denken kann, sich und seine Umwelt reflektieren kann. Komiker hingegen bezeichnen das menschliche Gehirn als das Organ, mit dem der Mensch denkt, dass er denkt. Doch das Denken ist eben alles andere als ein Witz, sondern ein Kernmerkmal menschlichen Daseins und deshalb wirklich immens wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Raphael Bonelli ist ein österreichischer Neurowissenschaftler und Psychiater. Er hat sich international nicht nur einen Namen mit seinen Forschungen zur Krankheit Chorea-Huntington gemacht. Bonelli arbeitet auch als Psychiater und systemischer Therapeut, hat gerade ein neues Buch herausgebracht, das er Kopflos genannt hat. Und indem er sich intensiv mit dem Denken auseinandersetzt. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Bonelli.
Grüß Sie Gott, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Bonelli, Ihr Buch Kopflos ist mehr als 500 Seiten lang. Sie entführen den Leser darin auf eine Reise in die Anatomie, die Pathologie und die Heilung des Denkens. Für mich liest es sich wie eine Magna Carta des Denkens. Was war der Auslöser für dieses Buch?
Beim Abschluss dieser Trilogie habe ich bemerkt, dass das eigentlich genau unser Problem ist in der heutigen Zeit, dass wir eigentlich nicht mehr genau wissen, wie Denken geht. Also das Buch versteht sich auch eine Anleitung für selbstständig Denken, nicht? Dass wir verstehen, zwischen der roten und der blauen Pille zu unterscheiden, wenn man Matrix jetzt als Zitat nimmt, nicht? Und sehr, sehr viele Zeitgenossen fällt mir auf, nehmen die blaue Pille, das heißt, sie schwadronieren da so dahin in ihren Gedanken, ohne in die Tiefe zu gehen. Ich unterscheide ein Oberflächendenken vom Tiefendenken. Und wirkliche Denkänderungen oder Denkanalysen geht nur mit dem Tiefendenken. Und viele Zeitgenossen sind heute gefangen im Oberflächendenken, werden vollgemüllt und zugeschüttet mit irgendwelchen Pseudo-Informationen oder unwichtigen Dingen, sodass sie an das Wesentliche gar nicht herankommen.
Sie haben gerade das Matrix-Motiv angesprochen. Damit starten Sie im Vorwort. Sie sprechen in dem Buch auch von einer kollektiven Denkstörung, wie Sie das nennen, die gerade unsere Zeit umfasst. Ist das eine sehr plakative Diagnose oder was genau ist aus Ihrer Sicht kaputt gegangen?
Die kollektive Denkstörung ist die, glaube ich, für einen Psychiater am augenscheinlichsten ist. Wenn wir uns die Medien durchschauen mit analytischem Geist, wenn wir uns den Zeitgeist vornehmen als Objekt unserer Studien oder wenn wir überhaupt Zeitgenossen anschauen, dann merken wir, dass die Logik brüchig geworden ist. Dass viele Dinge einfach so postuliert werden und zwei Tage später wird das Gegenteil postuliert und die Leute schlucken das einfach, weil sie es auch nicht mehr verbinden können, weil zu viel behauptet wird, dass jenseits der Realität ist. Also für mich noch immer ein gutes Beispiel ist, dass ein Mann, der sagt, dass er eine Frau ist, ist dann plötzlich eine Frau, nur weil er sich so fühlt, nicht? Aus kognitiver Hinsicht ist das schon bemerkenswert, dass ich sozusagen jetzt meine Wahrnehmung hintanstellen muss. Ja, ich nehme einen Mann wahr, aber wenn ich den als Mann anspreche, also sozusagen meiner Beobachtung eine Stimme gebe und beschreibe, was ich sehe, werde ich in Deutschland bis zu 10.000 Euro Strafe belegt, was wirklich bedeutet, dass ich meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann. Wahrnehmung allerdings ist die Grundlage jeden Denkens. Weil die Grundhaltung muss immer sein, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Und Wahrheit ist nichts anderes als die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Und das ist meine Beobachtung für die heutige Zeit. Wir haben die Verbindung zur Wirklichkeit verloren in vielen Bereichen. Und gerade die kollektive Denkstörung hat das eben sich zu eigen gemacht, dass es den Menschen sagt, was sie zu denken haben. Es sagt ihnen mehr und mehr, was sie zu glauben haben, was sie zu meinen haben. Das nennt man das Einordnen. Ja, das heißt, es wird in den Nachrichten zum Beispiel einfach schon erklärt, was die Leute zu denken haben. Es gibt keine eigenen Schlüsse, weil das dumme Volk könnte ja sonst zu den falschen Schlüssen gelangen. Und das erscheint mir schon sehr spezifisch für die heutige Zeit. Ja.
Was denken Sie, wann beginnt das? Beginnt das erst, wenn wir uns auf die sozialen Medien oder überhaupt auf Mediennutzung, auf Kommunikation mit anderen Menschen, mit anderen Ansichten, mit politischen Ansichten, mit Parteien einlassen? Oder geht das schon in der Schule los?
Das ist ja einer meiner 5 Denkstörungen. Es ist ja das, was in der Schule und auf den Unis passiert. Das ist schon eine Indoktrination. Das ist noch eine tiefere Form. Aber es beginnt in jeder menschlichen Begegnung, wo mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird. Nicht? Also das ist die Manipulation des erwachsenen Gehirns. Zuckerbrot und Peitsche bedeutet einerseits, also wenn du das jetzt glaubst, nicht, dass wenn beim Frauenboxen ein Mann eine Frau verprügelt, dann ist das gut so, weil er sich eben gerade so fühlt. Dann haben wir eben einerseits die Peitsche, das heißt, wenn man das ausspricht, das ist für mich gefährlich. Wenn ich das sage, dann könnte ich Schwierigkeiten bekommen. Das weiß jeder. Also so viele Menschen wurden schon dafür bestraft, dass das die meisten gar nicht mehr sagen. Und das Zuckerbrot ist, dass es moralisiert wird, nicht? Also wir haben ja im Gegensatz zur Moral steht der Moralismus. Der Moralismus verkauft etwas als moralisch hochstehend, was es gar nicht ist. Und davon ist unsere Zeit voll. Wir haben eine Vielzahl von unmoralischen Menschen, die sehr laut über Moral reden und was alles moralisch ist. Und wenn wir einem Mann zusehen müssen, wie eine Frau verprügelt, dann empfinden wir uns als moralisch hochstehend oder wir werden als solche dargestellt. Also dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, davon wird sehr stark Gebrauch gemacht. Wenn Sie jetzt die Schule ansprechen, in der Schule passiert Ähnliches, ja aus denselben Motiven, wo aber in der Pädagogik leider vielfach nicht mehr eben die Wissensvermittlung und die Bildung an und für sich im Vordergrund steht, sondern dieses, du musst so und so denken, weil so ist es gut zu denken. Und wenn du anders denkst, dann bist du böse. Also wieder diese Moralisierung. Aber das ist dann in den Schulen teilweise so flächendeckend, dass es schon zur Indoktrination wird, das heißt zur Automatisierung. Das heißt, die Kinder lernen von Anfang an, dass die Welt eben so ist, wie sie behauptet wird. Und es wird ihnen dieses Gefühl für Evidenz abgesprochen. Das heißt, sie verlieren mehr und mehr auch durch die Digitalisierung die Verbindung mit der Wirklichkeit.
Sie argumentieren, dass Menschen oft nicht deshalb falsch denken, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil sie bestimmte Dinge nicht erkennen wollen. Können Sie das nochmal näher erläutern?
Einerseits, weil sie eben einen moralischen Benefit daraus ziehen. Also wenn sie politisch korrekt denken oder wenn sie links-woke denken, dann sind sie gute Menschen. Ja. Das heißt, ich möchte gar nicht gefährlich denken. Aber es ist, glaube ich, auch noch ganz wesentlich dieses Oberflächen- und Tiefendenken. Nicht viele Gehirne sind so matsch geworden durch die vielen Einflüsse von Social Media, von vielen Informationen, die auf unser Gehirn hinprasseln. Wir haben nicht ein Defizit an Informationen, sondern wir haben ein zu viel an Informationen, die ungeordnet auf uns einprasseln. Und der reife Mensch müsste sich eigentlich aus diesem Meer an Informationen zurückziehen und sich selektiv die Informationen holen, die ihm fehlen, um ein Gesamtbild herauszuarbeiten. Und das passiert bei vielen nicht mehr, weil das ist das Tiefendenken. Das Tiefendenken im Gehirn ist anstrengend, ist mühsam und ist hochenergetisch. Das heißt, das kann man nicht den ganzen Tag durchhalten. Wir verwenden sehr häufig das System 1 nach Kahneman, das ist für mich das Oberflächendenken, was beim Autofahren völlig okay ist. Aber wenn wir bei der politischen Diskussion oder bei weltanschaulichen Fragen niemals ins Tiefendenken kommen, sondern einfach immer nur mit dem Autopiloten dahin kurven, dann kommen wir nicht wirklich zur Wirklichkeit zurück. Und das ist das Problem.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Ihr neues Buch Kopflos sozusagen der Abschluss einer Trilogie ist. Das Modell Kopf, Herz und Bauch. Das durchzieht auch Ihr neues Buch. Was hilft es einem psychologisch oder auch denktheoretisch ungebildeten Menschen wie mir oder bestimmt auch vielen anderen Hörern, dieses Modell zu verstehen? Haben wir vielleicht bisher etwas falsch verstanden?
Also das beinhaltet jetzt natürlich 120 Jahre Psychologiegeschichte, aber ich mache das jetzt ganz einfach und ganz kurz. Die Emotionen sind für uns basic. Ja, wir beginnen unser Leben mit Emotionen. Sigmund Freud sagt, der Neugeborene ist reines Es. Darauf setzt sich dann die Vernunft auf und dadurch, dass wir jetzt 2 Instanzen haben, die sich gegenseitig ergänzen, aber nicht immer dasselbe wahrnehmen, gibt es eben auch die Freiheit des Menschen, das ist für mich das Herz, die Entscheidungsmitte des Menschen, die auch entscheiden kann entgegen den eigenen Emotionen. Wir hatten jahrelang oder sogar jahrzehntelang das psychologische Dogma zu sagen, wenn du etwas fühlst, dann musst du es tun. Heute wissen wir, das ist falsch, sondern wenn man etwas fühlt, dann muss man es reflektieren, überlegen, bringt mir das was, ist das langfristig sinnvoll, und dann eben noch diese wichtige Frage des Herzens, entspricht das überhaupt meinen Werten? Will ich so ein Mensch sein oder will ich ein anderer Mensch sein? Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier, dass er Vernunftgebrauch hat. Die Vernunftbegabung ist das Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Aber es gibt Menschen, die diese Vernunft eben nur rudimentär verwenden. Und mein Plädoyer ist, Leute, lernen wir alle neu zu denken. Wir sind in einer Zeit, wo wir wirklich langsam verblöden. Es zeigen ja schon die Statistiken der Schüler und der jungen Menschen. Also die PISA-Werte gehen ja rasant zurück seit 10, 15 Jahren. Natürlich hat das mit der Schule zu tun, aber es hat mit vielen anderen Dingen auch zu tun, zum Beispiel mit dieser digitalen Störung, die ich schon erwähnt habe, aber vor allem mit dieser Unfähigkeit, das Tiefendenken zu pflegen, das heißt wirklich zu reflektieren von allen Seiten, sich Zeit nehmen, zu überlegen, wie ist die Sache wirklich, wie steht es um diese Dinge.
Sie haben angedeutet, wie schwierig es sein kann, dass man diese Denkprozesse durchhält, dass man also etwas eingehender prüft, bevor man sich mit einem Urteil festlegt. Nun sind ja viele Menschen mit einem harten Alltag geschlagen, will ich jetzt mal sagen, und legen dann lieber abends, wenn sie nach Hause kommen, die Füße auf die Couch oder lassen sich berieseln, statt das Denken zu trainieren, sich eben nicht manipulieren zu lassen mit Fernsehsendungen. Ist das nicht etwas durchaus Verständliches, dass der Mensch sagt, mein Leben ist schon schwer genug, ich will es mir nicht noch schwerer machen?
Auf jeden Fall haben Sie recht. Und ich habe auch nie gesagt, dass das Oberflächendenken prinzipiell schlecht ist, sondern das kann man durchaus einmal zur Entspannung machen. Nicht, dass man sich einen Film anschaut oder ein bisschen auf YouTube die Shorts oder was auch immer. Aber wenn das jetzt der einzige Sinn des Lebens ist, dass man sich nur kurzfristig mit lustigen Videos emotional über Wasser hält, wenn man nie über seine Beziehung nachdenkt, über wie geht's meinen Kindern, was ist der Sinn des Lebens, wie funktioniert eigentlich der Mensch, dann geht auch etwas verloren. Wir Deutschsprachige sind ja durchaus eine Kulturnation. Wir haben immer sehr viel gedacht. Ich glaube, dass in 20 Jahren kaum jemand Thomas Mann verstehen wird. Also das heißt, natürlich kann man sich auch ab und zu erholen, aber man erholt sich auch manchmal beim tiefen Denken. Das tut ja auch nicht weh, es ist zwar anstrengend, aber es ist ja auch schön. Wissen Sie, die Leute können sich auch anstrengen beim Joggen, nicht? Oder beim Radfahren, das ist ja auch anstrengend. Aber nachher ist man glücklich, und genauso ist das mit dem Gehirn. Das kann man auch einmal ordentlich auspowern, nachher fühlt man sich glücklich.
Ist das die Kurzfassung von der Heilung des Denkens, die Sie ja im Buch propagieren?
Also der ganze dritte Teil ist über die Heilung. Ja, wir kommen da wieder raus, und Aristoteles schon hat über die dianoetischen Tugenden geschrieben, das heißt die Tugenden des Durchdenkens. Und das Durchdenken ist tatsächlich schon die große Lösung, aber die zweite große Lösung, auf die ich gekommen bin im Laufe dieser Arbeit, ist eben die Verankerung in der Wirklichkeit. Nicht, also die Wirklichkeit und die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die steht ganz am Anfang, und bei vielen woken Denkstörungen wird genau diese Wirklichkeit negiert. Das heißt, du darfst nicht sagen, was du siehst, sondern du musst etwas anderes sagen. Ja? Ich kann mich erinnern, es war irgendein Monat besonders kalt in Österreich, und uns wurde dann gesagt in den Medien, es hat sich zwar kalt angefühlt, aber tatsächlich war er warm, es hat noch keiner bemerkt. Und irgendwie ist das so ein Bild für die ganze Wirklichkeit. Also, dass wir neu unser Denken immer wieder ausrichten an der Wirklichkeit. Das heißt, wenn etwas behauptet wird in den Medien, muss ich mir die Arbeit machen zu sagen, ist das jetzt wirklich so? Also in der Zwischenzeit, wenn ich die öffentlich-rechtlichen Medien mehr durchschaue, das war vor 10 Jahren nicht so, da denke ich mir bei jedem zweiten Artikel in der Zwischenzeit schon, da stimmt was nicht. Und dann kommt jetzt das Tiefendenken ins Spiel, zu sagen, was ist da faul? Was stört mich dran? Und dann versuche ich das vielleicht zu recherchieren. Und dann komme ich drauf, und das ist anstrengend, aber schön. Und das ist die Lösung. Je öfter man das tut, umso mehr übt man sich kritisches Denken ein. Deswegen sage ich, dieses Buch ist eine Anleitung zum Selberdenken, weil Selberdenken geht, man kann es lernen. Und je öfter man es tut, das ist wie bei einem Muskel, umso leichter ist es und umso glücklicher ist man, wenn man es tut.
Ich denke, wir haben mit unserem Gespräch vieles nur anreißen können, aber möglicherweise dann doch Interesse bei unseren Hörern geweckt über das eigene Denken, aber ganz grundsätzlich natürlich auch über das Denken nachzudenken, sich weiterzubilden. Das lässt sich bewerkstelligen mit dem schon erwähnten neuen Buch von Raphael Bonelli, Kopflos, wie Denken funktioniert, warum wir es verlernt haben, wie wir es zurückgewinnen. Das Buch ist erschienen bei Edition A in Wien und natürlich über den Buchhandel zu erwerben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bonelli.
Danke Ihnen auch.
Ich will es nicht verabsäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie ab dem 19. April Raphael Bonelli häufiger im Kontrafunk hören können, denn er wird mit Markus Fahlefeld die neue Sendung Die Sinnsucher moderieren. Sonntags 12.05 Uhr und 16.05 Uhr und montags 11.05 Uhr, 16.05 Uhr und 22.05 Uhr, wenn beide über das Leben und die Liebe, über Einsamkeit und Gemeinsamkeit, über Privates und Politisches sprechen.